Na denn, ne, machen Sie es gut und denken Sie vielleicht mal drüber nach, die Konzepte, die wir hier besprochen haben, auch anzuwenden. Ne? Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja,
bloß solange meine Frau da nicht in Ordnung kommt.
Ne, der ist jetzt der Nächste dran. Ne?
Wir scheiden uns ja nur. Ne?
Schönen Tag für Sie. So, Herr Flinte, ja, aber, Herr Flinte, Sie sind dran.
Ich wollte noch mal fragen wegen den Tabletten.
Ja. Herr Flinte, geht es schon mal rein?
Die kriegen das vorne, oder wie?
Genau, dieses Rezept kriegen Sie zwar, also, ne, ich bin ja ein Psychologe, ich kann Ihnen keine Tabletten verschreiben, aber Sie können das, was der Psychiater Ihnen verschreiben soll, weiß vorne die Schwester Melanie, die sagt, hat Ihnen das aufgeschrieben nochmal, ne?
Melanie, ja, gut, danke.
Ja, alles na klar. Denn, viel Glück.
Dann, Doktorchen, mach's gut, ne? Mhm.
So, Herr Flinte.
Hallo.
Tut mir leid, dass es hier noch ein bisschen länger gedauert hat. Manchmal haben die so Schwierigkeiten, sich loszueisen. Naja, Sie kennen es ja auch.
Kann ich verstehen.
Sie kennen es ja auch.
Ja, klar.
So, wo möchten Sie denn hin? Auf dem Sessel oder auf die Liege? Was möchten Sie heute?
Ich weiß gar nicht, ich habe das noch gar nicht so richtig gemacht.
Also dann kann ich Ihnen ja mal ganz kurz noch mal alles erklären. Ne? Also Sie haben schon gemerkt, es gibt hier den fliegenden Wechsel und es kann auch sein, dass wenn Sie klingeln, dass ich mal nicht aufmache, wenn Schwester Melanie nicht da ist. Das heißt, dann müssten Sie mir, wenn Sie also vor um am besten nicht klingeln, ne, weil dann ist halt, haben Sie ja gerade gehört, der Herr vor Ihnen war auch noch da und dass ich dann auf jeden Fall kommen kann, deswegen bitte, wenn es möglich ist, um Punkt erst klingeln und dann seien Sie mir nicht böse, wenn wir 5 Minuten vorher, wenn ich um 55 quasi immer schon Schluss mache. Und nur so zu den Rahmenbedingungen. Und dann, jetzt haben wir ja erstmal 6 sogenannte probatorische Sitzungen. Ne? Das heißt, wir haben ein paar Gesprächstermine, da müssen wir jetzt noch nichts beantragen bei der Kasse oder so. Sie haben Schwester Melanie ja vorne ihre Versichertenkarte gegeben, nehme ich an, ne?
Ja.
Genau, und dann, das ist sozusagen abzurechnen, ohne dass wir irgendwas beantragen müssen. Das heißt, wir können uns erstmal 6 Stunden in Ruhe unterhalten. Und dann sehen wir, ob Sie Therapie anfangen möchten, richtig oder nicht. Also es gibt sozusagen keinen Druck. Sie gehen hier keine feste Sache ein, wo Sie sich dann entscheiden müssen, sofort oder so, sondern wir können uns ganz in Ruhe kennenlernen. Und meine Praxis haben Sie jetzt schon ein bisschen gesehen. Wie Sie sehen, gibt es hier eine Couch. Manche liegen lieber beim Erzählen. Das ist so ein bisschen, ne, so kennt man es von Freud. Ich bin ja, wissen Sie vielleicht, ich bin ja kein Analytiker. Ne? Also bei Freud liegt man eigentlich und erzählt die ganze Zeit nur. Und er hört halt zu. Oder der Therapeut, die Therapeutin hört zu. Ich bin aber Verhaltenstherapeut. Das heißt, ich gebe Ihnen auch so ein paar... Also ich rede zum Beispiel auch mit Ihnen und sage Ihnen, wenn ich eine Idee habe, wie Sie, wie man so in Ihren Verhaltensmustern vielleicht ein paar Strukturen ändern können oder so, dann probieren wir das zusammen. Ich gebe Ihnen so Anleitungen, wie man das machen kann und vielleicht habe ich noch ein paar andere Tipps. Das heißt, es ist so ein bisschen interaktiver, die Verhaltenstherapie, kann man sagen. Und da sitzt man sich normalerweise gegenüber. Ich habe aber festgestellt, dass viele, so weil die das Bild im Kopf haben, so ne, mit dieser Couch, dass wirklich viele gerne liegen. Und die haben dann so angefangen, auch so in diesem Sessel, die sind ja eigentlich gemütlich, aber haben dann so angefangen, so rumzulümmeln und so, dass sie dann fast in dem Sessel auch gelegen haben. Und da habe ich gesagt, ach, probier einfach mal eine Couch. Ne, und es wird von manchen gerne angenommen und manchen nicht. Das können sie selber entscheiden. Haben sie da schon eine Idee, so jetzt erstmal auf dem ersten?
Na so... Liegen wäre schon ziemlich gemütlich, aber ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, weiß ich, keine Ahnung.
Ja, das entscheiden Sie, ne? Also, haben Sie schon mal eine Therapie gemacht?
Nee.
Okay. Dann, also, wie stellen Sie sich das denn vor? Eher so wie so ein Gespräch auf Augenhöhe, so dass wir uns angucken und miteinander erzählen? Oder ist Ihnen das eher unangenehm, wenn Sie mir ins Gesicht gucken müssen?
Nö, das ist mir nicht unangenehm.
Ja, dann lassen Sie uns doch so anfangen, dass wir uns gegenüber sitzen, ne?
Okay.
So, dann nehmen Sie mal Platz
hier.
Ja. Und vielleicht legen Sie Ihr Handy weg, das ist ja ein bisschen so, ne?
Ja.
Dass Sie vielleicht ganz bei der Sache sind, ne? Dieses Geklickere und Geklackere, auch ganz schön anstrengend auf die Dauer. Okay. Na denn, erzählen Sie doch mal, was führt Sie denn zu mir?
Ja. Mich zu Ihnen. So einiges, würde ich sagen.
Mhm. Ja, dann fangen Sie einfach bei dem ersten an, was Ihnen in so den Kopf kommt. Was war jetzt der Auslöser, dass Sie gedacht haben, jetzt...
Angefangen hat es eigentlich heute Morgen. Dass ich also zum ersten Mal gedacht habe, jetzt muss ich wirklich mal einen Therapeuten aufsuchen.
Und da haben Sie am gleichen Tag sofort einen Termin bekommen. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt.
Akut.
Sehr gut, sehr gut. Naja.
Also ich habe gesagt, sonst vergesse ich mich hier.
Ach so. Ah, okay.
Also, ich habe mit meiner Frau heute Morgen einen dermaßen Zusammenprall gehabt, ja.
Mhm.
Und sie ist ja schon lange der Meinung, dass bei mir irgendwie, wie sie immer meint, ein paar Lichter nicht richtig an sind, weil ich schon irgendwie so despektierlich finde.
Ja, nicht besonders taktvoll, ja.
Na, feinfühlig ist es nicht, finde ich.
Mhm.
Aber gut, davon mal ganz abgesehen, ist es eben so, entschuldigen Sie bitte die Ausdrücke, aber dass sie eine behinderte Dreckschlampe ist vorm Herrn. Tut mir leid, aber ganz ehrlich, und dass ich mich schon so oft geärgert habe über meine Frau, dass jetzt mittlerweile auch mal zu Wutausbrüchen kommt, so.
Okay, darf ich mal so ein paar Fragen noch so ein bisschen hinterfragen? Wie lange sind Sie verheiratet?
8 Jahre jetzt.
Und Sie wohnen zusammen, nehme ich an, schon die ganze Zeit?
Genau, genau.
Auf wie lange waren Sie vor der Hochzeit zusammen, vor der Heirat?
Zweieinhalb Jahre.
Ja, ist ja eine normale Zeit, denke ich mal. Ne? Haben Sie Kinder?
Entschuldigung, darf ich rauchen hier, oder?
Nee, tut mir leid. Das war früher. Können
Sie eine Ausnahme machen?
Nee, auf keinen Fall. Rauchen. Ist ja hier, also da, nach Ihnen sind ja auch noch Patienten. Ne? Das geht auf keinen Fall. Nee, rauchen geht nicht. Nee, das tut mir leid. Müssen Sie ausmachen.
Ja, okay. Ganz kurz noch 2 Züge und dann.
Nee, machen Sie mal bitte die Zigarette aus. Das geht nicht. Wir sind ja hier im Gesundheitsbetrieb.
Okay. Okay, alles klar, kein Problem. Bloß die Aufregung. Tut mir leid. So raus.
So, wir waren bei Ihrer Vorstellung geblieben. Haben Sie Kinder?
Nee.
Und wollten Sie Kinder? Oder ist das so einer der Streitpunkte?
Nee, um Gottes Willen.
Mm-mm. Sie beide auch nicht?
Ich weiß nicht, Sie vielleicht. Kann sein, ja. Ich glaube, sie möchte schon Kinder, aber ich möchte nicht.
Ist gar nicht so Thema bei Ihnen, oder?
Na, sagen wir mal so, wir haben das Thema eigentlich recht gut ausdiskutiert und haben uns beide entschlossen, also dass wir dann doch keine Kinder wollen.
Okay, na wenn das für Ihre
Frau. Aber ich glaube, dass doch Ihr heimlicher Wunsch ist, doch Kinder zu haben, aber.
Ja, weil das ist ja.
Ich
frage nur in die Richtung, weil das ist immer ein ganz großer Streitpunkt.
Nee, das ist gar nicht unser Problem.
Ach so, okay. Wollen Sie mir das Problem gleich schildern? Gibt es ein konkretes Problem?
Naja, sie ist halt eine dumme Schlampe. Sie ist halt eine dumme Schlampe, ja. Kann man nicht anders sagen. Sie ist einfach so eine dämliche Kuh.
Aber, also
fängt morgens schon an. Mhm. Fängt morgens schon an. Wo soll ich anfangen?
Da, wo Sie denken.
Zum Beispiel die Buttermesser, ne?
Mhm.
Womit man Butter auf ein Brötchen schmiert oder auf ein Brot oder weiß ich. Womit man Esswaren beschmieren kann.
Auf einen Zwieback zum Beispiel.
Mhm. Zwieback. Oder ein Hand, oder hier so ein Filinchen oder so.
Ja.
Im Grunde kann man ja mit so einem Messer alles bestreichen, ja? Und sie.
Muffin zum Beispiel auch, ne? Wenn man. Oder so ein Scone, so einen englischen. Diese englischen brötchenartigen Dinger, kennen Sie die? Wo man so Butter auch drauf macht. Ja, genau. Und dann macht man ja Butter und Marmelade. Würde man zum Beispiel beides, sowohl Butter als auch Marmelade, darauf schmieren.
So, jetzt frage ich Sie, wenn Sie jetzt... Das ist das nächste Ding. Also, das sind 2 Dinge eigentlich gleich zusammen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel morgens sich Nutella aufs Brot schmieren, ne?
Würde ich nie tun, das ist...
Toast zum Beispiel, kann man ja auch beschmieren, Toast.
Das ist der pure Zucker, das würde ich... Aber erzählen Sie ruhig weiter. Hm?
Aber wenn?
Mhm.
Dann würden Sie doch bestimmt das Messer wieder sauber machen danach, oder?
Na, so am Brötchen so ein bisschen notdürftig abschmieren.
Und wo wollen Sie das Messer dann hinlegen?
Kommt drauf an, wie sauber ich es gekriegt habe. Wenn es richtig sauber ist, auf dem Tisch, ansonsten auf dem Teller. Oder auf die, weiß nicht, was Sie zu Hause haben, Bretter oder Teller.
Warum kann man denn das Messer nicht gleich abwaschen, frage ich mich.
Wie, nach jedem Schmiervorgang?
Na, wissen Sie, wie schnell Keime entstehen auf diesen Messern? Aber das ist ja nicht alles, das ist ja nicht alles. Wenn Sie das Teller oder das Marmeladenglas wieder zudrehen, ne?
Mhm.
Wischen Sie denn vorher den Rand ab?
Wenn jetzt dicke Verklumpungen da stattgefunden haben, dann vielleicht. Aber und
generell, Sie haben ja einmal aufgedreht, das Ding war ja einmal an der Luft.
Ach so, nee, dann nicht.
Und das ist mein Problem. Das ist eins meiner Probleme.
Ach so, dass Sie so das Gefühl haben, alles ist ganz schnell so schmutzig und voller Bakterien und so.
Nee, ich habe nicht das Gefühl, das ist ja nun mal so. Und meine Frau schafft es einfach nicht, sich zu merken, dass sie das nicht haben kann. Aber das ist ja nicht alles.
Ja, also
das ist
ja
da... nicht alles.
Ja, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Okay, dann erzählen Sie weiter. Was ist es noch?
So, jeden Abend um 20.15 Uhr gehe ich ins Bett.
Okay. Da kommt doch aber eigentlich der Spielfilm. Sind Sie nicht so
für Filme? Ich schaue Spielfilm.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Was schauen Sie so im Fernsehen, wenn Sie Fernsehen? Oder?
Gar nichts. Ich schaue kein Fernsehen.
Sondern Netflix oder gar nicht?
Nee, kein Fernsehen. Ich schaue nichts.
Keine Bewegtbilder? Nicht YouTube?
Nichts.
Ach hey, lesen Sie viel oder was machen Sie dann so in Ihrer Freizeit?
Ich lese ja zum Beispiel, also wenn es die Zeit erlaubt, lese ich, aber ansonsten gehe ich gerne in die Natur, ne?
Ah, okay.
Mhm. Also gerne im Wald, spazieren.
Ist da, wo Sie wohnen, ist ein Wald in der Nähe?
Ja.
Das ist ja super und das ist ja schön eigentlich, ne? Da kommt man doch bestimmt mal so zur Ruhe und so.
Da kommt man schön zur Ruhe, ja. Da komme ich echt, muss ich sagen, komme ich ein bisschen runter und muss nicht so an diese dumme, dämliche, wie bescheuert ich auch war, dass ich sie heiratet habe überhaupt. Aber naja.
Na, lassen Sie uns mal so erstmal so, genau, lassen Sie uns da erstmal so ein bisschen sammeln und dann, also abends 20.15 gehen Sie ins Bett.
Abends 20.15 gehe ich ins Bett.
Wieso genau, ausgerechnet und, 20.15, darf ich mal fragen?
Weiß ich nicht, hat sich so eingebürgert bei mir.
Okay. Mhm.
Also früher als kleiner Junge kann ich halt sagen, bis ich 13 war, musste ich um 20.15 ins Bett.
Mhm.
Später dann 20.30 Uhr. Mit 18 durfte ich dann schon bis 21 Uhr wach bleiben.
Mhm.
Und ja, das hat sich dann so hingezogen bis in die 30er. Dann.
Das haben Ihre Eltern so gewollt, oder?
Das haben meine Eltern so gewollt, ja.
Ihre Mutter und Ihr Vater?
Also mit 25 durfte ich das erste Mal bis Mitternacht raus. Also durfte nicht, aber bin dann weggeblieben ohne Konsequenz. Also 2 Tage Sturmarrest, aber nicht, haben sie nicht durchgezogen. So.
Wie lange haben Sie denn noch zu Hause gewohnt?
Bis 35.
Und das war auch die Zeit, wo Sie Ihre Frau kennengelernt haben, oder?
Nee.
Wie alt sind Sie, wenn ich mal fragen darf?
Wir sind schon länger zusammen. Mit der war ich schon die ganze Zeit in der Zeit zusammen.
Ach so, als Sie noch bei Ihren Eltern gewohnt haben.
Genau, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und sie hat dann, also bei sich, hatte dann schon eine Wohnung.
Ach so, und jetzt wohnen Sie aber in Ihrer eigenen Wohnung, oder? Ist sie jetzt zu ihren Eltern gezogen?
Also ich habe ein Zimmer.
Mhm.
Und ja.
Und da wohnen Sie mit...
Also ich kann es ja sagen...
Mhm. Erzählen Sie ruhig.
Also das ist so eine Art betreutes Wohnen.
Für Sie oder für Ihre Eltern?
Für mich.
Ach so, okay. Da haben Sie sich schon um eine Einrichtung bemüht. Okay. Und
naja, bemüht... Einrichtung bemüht. Auch gut gesagt. Das Ding war folgendes, dass meine Eltern, also... Oh Mann, ich weiß jetzt gar nicht, was sie von mir halten, wenn ich das
sehe. Nee, erzähle. Erzählen Sie doch einfach. Das
wie das auch rüberkommt. Ich muss ja auch in so einem... Also, es ist so, dass... also, meine Eltern sind gestorben, als ich 25 Jahre alt geworden bin.
Mhm.
Ja, und das war ja auch, wie gesagt, die erste Nacht, in der ich dann... ohne Konsequenzen.
Sind die gestorben und dann waren sie draußen oder sind die gestorben, weil sie raus war? Also was war das der gleiche Tag, als sie gestorben sind, oder?
Ja, war meine Geburtstagsnacht, genau.
Ach, Herr Jemine.
Also, genau, von meinem Geburtstag, der Tag war es nicht, aber die Nacht, die folgende Nacht.
Das tut mir leid für Sie. Und was ist da passiert, wenn ich fragen darf? Wie sind beide auf einmal verschieden?
Also meine Eltern sind haben am Geburtstagskuchen sich verschluckt. Und mein Opa wollte in all mein... War mein Entschuldigung.
Wäre schön, wenn Sie es ausmachen würden, ne?
Ja, Entschuldigung.
Kein Problem.
Mein Papa jedenfalls wollte dann noch Hilfe holen und ist dann die Treppe runtergefallen. Also gehen wir gehen davon aus, dass er Hilfe holen wollte, können wir ja nicht wissen, aber...
Also Ihre Mutter ist erstickt am Kuchen und Ihr Vater ist die Treppe runtergefallen. Ach, das ist ja eine Tragödie.
Also auch erstickt, und aber auch die Treppe runtergefallen.
Sind beide gleichzeitig am Kuchen erstickt? Das ist ein Zufall, oder?
Na echt. Passiert da war irgendwie ein Fremdkörper drin, meinte der Arzt, in dem Kuchen.
Wo kam der denn her, der Kuchen?
Den hatte ich gemacht.
Und ist Ihnen da beim Backen nicht aufgefallen, dass da was könnten da für Fremdkörper?
Wenn es mir aufgefallen wäre, dann hätte ich es ja nicht gemacht.
Ja, ich wollte nur mal fragen, hätte es sein können.
Ja, na jedenfalls, meine Eltern, also ich habe ja zu der Zeit von der Rente von meinen Eltern gelebt. Ja, und also ich war jetzt noch auf das Geld angewiesen.
Ja.
Genau.
Und dann, wie kam es dann dazu, dass Sie dann in einem betreuten Wohnen gelandet sind?
Na, das wollte ich damit sagen. Also, ach Mann, ey, meine Eltern, also mein Papa, der hat so eine Rente bekommen, so eine Erwerbslosenrente. Und meine Mutter hat ja sowieso von Sozialhilfe gelebt, und die haben jetzt, sagen wir mal, haben jetzt nicht viel Geld ausgegeben für Sachen, so die meiste habe ich so bekommen.
Da wird ja auch nicht viel übrig bleiben, ne? Nehme ich mal an, so.
Naja, aber die hatten halt viel Erspartes auch. Aber die haben halt auch ihre monatliche Rente bekommen. Die monatliche Rente habe ich eigentlich zu, sagen wir mal, 90% bekommen, und der Sparte haben sie dann für sich halt genutzt. Die waren sehr sparsam. So, und der Sparte war ja dann irgendwann alle, und sind die halt gestorben. Und dann brauchte ich halt die Rente immer noch. Verstehen Sie?
Ja.
Na, verstehen Sie wirklich? Also ich habe die dann noch da behalten. Okay, jetzt nicht. Ich habe die dann noch zu Hause behalten.
Ach so, Sie haben das gar nicht Bescheid gesagt quasi um die Rente.
Nee, noch. Genau, ich habe nichts Bescheid gegeben. Genau. Ich habe dann noch ein paar Jahre die Rente.
Und da waren Sie schon verheiratet und Ihre Frau hat mit Ihnen da gewohnt, oder wie hat das funktioniert?
Nee, die hat da nicht. Die hatte eine eigene Wohnung.
Ach so, Sie waren schon verheiratet, aber haben nicht zusammengelebt.
Ja. Also wir haben uns zusammenschreiben lassen, heimlich.
Ach so, ist ja auch ungewöhnlich, ne? Hört mal, immer interessant, was man so hört, ne? Okay, und wie ist es dann, also irgendwann scheint es ja rausgekommen zu sein, oder?
Genau, irgendwann ist es dann rausgekommen und dann,
dann sind Sie sozusagen untergebracht in diesem betreuten Wohnen. Es ist jetzt nicht aus freien Stücken, dass Sie da sind.
Genau. Deswegen, also ich habe mir das jetzt nicht, wie Sie meinten, also können Sie ja nicht wissen, aber ich habe es mir halt nicht organisiert, sondern es
wurde für Sie organisiert, sagen wir mal.
Genau, wurde für mich organisiert, ist eher unfreiwillig so. Aber jetzt ist es halt so, dass ich mich ganz wohl fühle da und mich da ganz, ganz gut jetzt auch zurechtkomme und so.
Und ich muss nur noch mal fragen zum Verständnis, Ihre Frau, wenn diese Situation beim ins Bett gehen und aufstehen, gemeinsam frühstücken zustande kommen, Ihre Frau wohnt dann auch bei Ihnen im betreuten Wohnen?
Nee, meine Frau, wie gesagt, die hat ihre eigene Wohnung.
Und wie kommt es dann, dass Sie zusammen frühstücken? Sie sind dann manchmal da, einfach über Nacht.
Genau. Ich besuche sie manchmal.
Okay, jetzt, ich muss ja nur so ein bisschen, ne, dass ich ein bisschen Verständnis für ihre Lebensumstände so haben. Okay.
Ja.
Und Sie meinten ja, Sie sind da so quasi unter Zwang da. Wie lange müssen Sie da jetzt noch bleiben? Oder bleiben Sie jetzt da?
Ich bin nicht unter Zwang da.
Ach so.
Also ich habe das Geld ja kassiert. Mhm. Von meinen Eltern quasi. Und das ist eine lange Geschichte. Also ich habe das Geld kassiert von meinen Eltern und dann ist das nachher rausgekommen. Ganz blöde Geschichte, weil, voll bescheuert eigentlich. Ich habe eingeheizt zu Hause und bin dann nochmal los einkaufen. Also bei meinen Eltern zu Hause eingeheizt, dann bin ich nochmal los. Und dann, Klassiker, gab es dann halt Rauchentwicklung irgendwie, weil der Ofen nicht dicht war. Und dann kam die Feuerwehr und dann haben die halt meine Eltern gefunden, haben die halt die Tür aufgebrochen und meine Eltern gefunden.
Und die waren da, wie haben sie die Eltern, also lagen die noch so da, wie sie gestorben sind, oder?
Naja.
Haben sie die ganzen Jahre, lag ihr Vater da unten an der Treppe und...
Naja, nee, nicht wirklich.
Ihre Mutter hatte noch ihren Geburtstagshut auf.
Nee. Also meine Mutter, ich weiß, also bitte nehmen Sie mir nicht übel. Also wir haben unten im Keller eine Kühlbox und da hat mein Papa reingepasst. Also den musste ich einmal.
Erzählen Sie ruhig
jetzt. Ich hab ihn nachts einmal vom Balkon fallen lassen. Mhm. So, und dann war alles so weit durch, dass ich den in die kleine Kühlbox reingekriegt habe und dann. Meine Mutter habe ich in den Teppich eingewickelt und am Dachboden versteckt.
Ja, muss ja unheimlich schwer für sie gewesen sein, oder? So die eigenen Eltern, gerade kurz verschieden. Haben sie einen guten Kontakt zu ihren...
Also am Anfang haben die auch gedacht, dass sie die...
Ja? Haben sie einen guten Kontakt zu ihren Eltern?
Also am Anfang haben die auch gedacht, dass sie sie...
Nee, erzählen Sie mal. Sie haben am Anfang...
Am Anfang hat die Kripo und so, die haben am Anfang noch gedacht, dass ich die, also dass ich das mit Absicht gemacht habe, aber...
Aber dem ist nicht so.
Nee, ich habe das Geld halt kassiert und dann wurde ich ja verurteilt. Das darf man ja halt nicht machen, seine Eltern einfach zu Hause verhalten oder irgendjemanden, der gestorben ist. So, das ist mir ja eigentlich auch klar, aber zu der Zeit wusste ich halt nicht, wo ich Geld herbekommen soll und habe das jetzt einfach mal so durchgezogen. Und dann hat der Richter, also dann gab es halt eine Verhandlung und dann hat der Richter gemeint, dass ich das Geld zurückerstatten muss. Jetzt, sag ich mal, unrechtmäßig vom Staat empfangen habe. Und das konnte ich aber nicht bezahlen. Und deswegen haben sie das Haus verkauft, also die Eigentumswohnung meiner Eltern verkauft. Das Haus quasi, also so ein kleines, ich sag mal so, da wohnen zwei Parteien, wie sagt man dazu?
Ein Zwei-Parteien-Haus.
Ja, so.
Eine Doppelhaushälfte.
Genau, und Doppelhaushälfte, genau. Und die eine Hälfte gehörte meinen Eltern so und dann, wurde das halt verkauft und dann die Schulden, da waren ja auch noch Schulden und so und die wurden davon getilgt und, dann, und den Rest konnte ich nicht bezahlen, deswegen musste ich anderthalb Jahre in den Knast. Und genau, und dann jetzt bin ich halt rausgekommen und dann habe ich gleich von so einem Sozialdienst eine Wohnung zugewiesen gekriegt, sonst würde ich auf der Straße sitzen.
Ja, und da aber, so, weil sie meinten, Wohnung, betreutes Wohnen ist, da kommen auch Leute und kümmern, gucken so nach ihnen ab und zu. Und
ja, nee, nach mir jetzt nicht. Also da sind viele Alkoholiker und so und sag ich mal so Leute, die so gestrandete, ne?
Ja.
Und nach denen gucken die immer so. Bei mir eigentlich nicht so.
Aber also
wenn
ich
jetzt mal Hilfe brauche, kann ich mich da melden. Aber,
Ist jetzt nicht so Sicherheitsverwahrung quasi, dass sie da noch...
Nee, nee.
Okay. Sie das wohnen da als freier Mensch quasi.
Nee, also ich muss halt abends um 18 Uhr immer da sein und morgens um 10 Uhr muss ich mal raus. Also wie man das so kennt, auch aus, weiß ich nicht, Berichten und so, ne?
Na, ich kenne mich da nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber ist ja interessant.
Also man muss morgens um so quasi wie ein Obdachlosenheim. Man muss morgens um 10 Uhr muss man raus, dass man da nicht den ganzen Tag rumlungert und weiß ich nicht, gibt ja auch viele, die Drogen nehmen und so und...
Achso, und dann gehen Sie zu Ihrer Frau nach Hause und frühstücken zum Beispiel.
Genau, entweder gehe ich zu meiner Frau oder, weiß ich nicht, in die Stadt einen Kaffee trinken oder ein bisschen spazieren oder so. Oder in die Natur, ich auch immer ganz gerne, wie gesagt.
Ja, Mensch, da haben Sie eine ganz schön bewegte Biografie hinter sich.
Ja, naja, so einiges passiert, ja, kann man sagen.
Okay, und dann nochmal zurück zu Ihrer Frau. Also, die waren gerade dabei, dass um 20.15 Uhr gehen sie schlafen.
Genau, um 20.15 Uhr gehen wir schlafen und
aber ja nicht mit ihrer Frau zusammen, weil sie müssen ja um... Wann müssen sie zu Hause sein? Im Obdach... im betreuten Wohnen?
Ich muss nicht da sein, aber wenn ich, sagen wir, wenn ich abends um 18 Uhr nicht da bin, dann komme ich nicht mehr rein.
Ach so, ah, verstehe, verstehe. Okay. Das heißt, sie bleiben entweder ganz weg oder müssen diesen 18 Uhr morgens 10 Uhr Regeln folgen.
Genau.
Verstehe, verstehe.
Also nur, um reinzukommen.
Ja.
Ich kann jetzt heute um 18 Uhr pünktlich da sein, dann kann ich da schlafen und in meine Bude rein einfach. Und wenn ich jetzt um 19 Uhr ankomme, dann ist da keiner mehr und dann ist die Tür auch elektronisch verschlossen. Ja, ja, und dann kommt man halt einfach nicht mehr rein. Mhm. Also dann kommen nur noch Neuzugänge rein und so, die jetzt abends zufällig, weiß ich nicht, zu spät um 19 Uhr entlassen werden oder so.
Okay, 2015, Situation, Sie wollen ins Bett.
Genau, dann will ich halt ins Bett und dann, also meine Frau, die guckt halt immer noch gerne Fernsehen. Mhm. Und kann sie ja auch machen, stört mich ja auch eigentlich gar nicht, aber also ich kann es halt nicht ertragen, wenn ich in kompletter Ruhe schlafe, so, wenn es komplett ruhig ist, so still. Ich kann aber auch nicht schlafen, wenn es zu laut ist. Mhm. Das sind exakt 24 Dezibel, die an der Tür, wo ich schlafe, also ich habe so ein Gerät und habe das schon mal ausgemessen, da müssen 24 Dezibel ungefähr sein. Mhm. Kommt immer drauf an, welche Lautstärkequelle so. Und dann je nachdem, wenn der Fernseher also aufgedreht ist, dann haben wir auch alles schon richtig ausskaliert und so. Und da haben wir auch schon so Schaumstoff an den Wänden angebracht und so. Und die Türen und so. Und alles so ein bisschen wegen den Reflexionen und so. Und wegen den ganzen elektronischen Strahlen und so, dem ganzen Zeug und so. Und haben wir das alles schon so mit Alufolie die Tür und so zugeklebt. Und jetzt darf die Tür, also die... Ich weiß nicht, ob sie, wie weit sie sich mit Winkeln auskennen, aber ich sag mal, der Winkel der Tür, der, wenn die jetzt komplett aufsteht, dann hat der einen 90-Grad-Verwand, ne? Mhm. Also, wenn die jetzt so, ne?
Ja, ja, 90 Grad, kann ich mir vorstellen.
Genau, und jetzt müssen sie einfach nochmal so um 30, 40 Grad zurück. Mhm. Also, ich hätte gerne das 49, also eigentlich 49 Grad. Muss die Tür offen sein. Das sind so ungefähr 15,2 Zentimeter.
Ja, okay.
Und sie schafft es einfach nicht. Wir haben schon einen Strich unten. Wir haben es auch schon mal versucht mit einer Anschlagkante. Aber da stolpert sie immer drüber und dann haut sie die Tür mal dagegen. Also haben wir jetzt einen Strich auf den Boden gemacht und sie schafft es einfach nicht. Sie ist schon wieder bestimmt 5 mm von dem scheiß Strich abgewichen.
Da gehen Sie dann hin und messen noch
und sie nach, weiß genau,
oder? Wie finden Sie das raus, dass das nicht richtig zu ist? Da gehen Sie dann hin und messen nochmal nach.
Dann merke ich dann, weil ich Kopfschmerzen bekomme.
Ach so, okay. Mhm.
Ich bekomme dann Kopfschmerzen und dann wundere ich mich, dass ich nicht einschlafen kann und die totalen Kopfschmerzen habe. Und meine Frau sitzt lustig da und guckt Fernsehen. Und stört sich da gar nicht dran und interessiert sich auch gar nicht dafür, habe ich das Gefühl. Mhm.
Haben Sie das
mit? Das ist die eine Sache. Und wenn man abends schon wütend ins Bett geht, sag ich mal, also ich sag mal, da habe ich mich noch zusammengerissen. Da habe ich jetzt bloß. Also da bin ich einmal in die Küche und habe einmal die Schubladen rausgerissen und habe die einmal so ausgekippt in der Küche. Mhm. Und dann hat sie wieder geweint und dann, das macht mich auch immer so wahnsinnig, wenn sie mal so weint. Und dann haben wir zwei Tavor reingehauen und ein paar Schlaftabletten und dann war ich auch auf, nachher bin ich auf dem Klo eingeschlafen.
Okay,
weil ich schließe mich immer, das ist das nächste Ding, ich schließe mich dann immer auf dem Klo ein und auf dem Klo riecht mich dann auch immer alles gleich wieder auf, weil ihre Wäsche, ne, oh, sie legt ja auch ihre Wäsche einfach immer überall hin und so und dann liegen da Haare von ihr und keine Ahnung, das ist auch die mit der Zahnpasta, die ist nicht richtig, die ist so verknibbelt, die Tube und
die ganzen
Schmutzsachen und so und alles so ihr Zeug und so und alles riecht mich dann so auf.
Und nochmal, um auf die Medikamente zurückzukommen, wo haben Sie denn dieses Tavor und die Schlaftabletten her?
Okay, von einem Kumpel.
Okay.
Im Krankenhaus und der meinte immer, wenn ich mal eine Tavor nehme, dann ist das, also weil er meinte, also, ich weiß nicht, ich habe den Begriff eigentlich noch nie gehört, aber er meinte, ich bin Pedant. Ein Pedant. Mhm. Also er meint, geh mal zum Arzt, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ach, weiß ich. Ja. Aber ich sagte, er ist ja auch kein Arzt, der ist ja eigentlich nur, der arbeitet ja auch nur in der Psychiatrie, der ist ja zwar Stationsleiter, aber der ist ja nur kein Arzt, der kann ja nicht einfach, sagen, dass ich jetzt hier...
Nee, eben, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei Ihnen, ja.
Persönlich ganz, also ich weiß nicht mal, was das sein soll, ich weiß ja, wer ich bin.
Ja, na klar.
Ich bin ja nicht Persönlichkeits- oder womit hat doch damit zu tun, oder nicht, dass man nicht weiß, wer man ist oder wie.
Narzissmus, meinen Sie?
Ja, das ist. Nein, Narzissmus ist, wenn man Hitler gut findet, das weiß ich ja.
Nee, das. Nee, da haben sie was verwechselt.
Wieso?
Da meinen Sie Nazi oder Nationalsozialist vielleicht?
Na, Narzissten, oder nicht?
Narzissten.
Von Nazi?
Nee, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Na, also das
meinte er auch, aber was ist denn das? Was hat denn, also, warum soll denn meine Persönlichkeit gestört sein? Ich bin mir doch klar über alles.
Ja, das ist auch, das kann ja auch so sein. Das fühlt sich halt für die Betroffene natürlich anders an als für die Außenwelt. Aber ich würde noch gar nicht in diese konkreten Richtungen gehen. Ich würde weiterhin, na, also eine Diagnose wäre ich sowieso auf keinen Fall unter 20, 25 Sitzungen schließen können. Selbst, also wie gesagt, unter Vorbehalt ist nur so eine jetzt aus der Luft gegriffene Nummer, aber da würde ich mich niemals so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt gleich
ich muss aber auch Diagnose mal sagen. Also Entschuldigung, aber ich muss auch mal sagen, ich würde auch gar nicht immer so ausflippen, wenn sie nicht auch immer so provozieren würde. Das ist ja das nächste Ding, sie provoziert ja auch übelst immer. Also wisst ihr, dann kommt sie morgens rein und fragt, na gut, die schlafen? Und dabei weiß sie, dass ich die ganze Nacht überhaupt kein Auge zugekriegt habe und
die schlafen nicht im gleichen Bett, sie schlafen getrennt?
Nö, sie schläft im Wohnzimmer auf der Couch, sonst würde ich ja komplett ausflippen.
Ach so,
Und sie haben das... Sie dreht sich ja mehrfach um die Nacht und so Sachen, also richtig bescheuerte Sachen auch, wo man denkt, so, die ist doch nicht normal. Und dreht sie sich da andauernd um und atmet so komisch, also nicht so, aber auch so ganz komisch und ach, weiß ich nicht. Und dann legt sie manchmal so ihre Körperteile an mich ran oder über mich rüber und so, das ekelt mich zu Tode, da könnte die echt immer, naja.
Und wenn das so belastend alles für sie ist, warum übernachten sie denn da überhaupt? Warum bleiben sie nicht bei sich im betreuten Wohnen?
Ja, naja, es... Also ich wäsche halt meine Wäsche und so und die wollte eigentlich, passiert das meistens, ach Mann, die nagelt mich auch immer fest so und eigentlich möchte ich das gar nicht. Eigentlich möchte ich, also sie wäscht halt so meine Wäsche und dann möchte ich aus Freundlichkeit bleibe ich dann halt immer noch ein bisschen und manchmal brauche ich auch Geld und dann muss ich auch ein bisschen länger bleiben, weil dann muss man ja halt ewig da noch quatschen und so und ach, weiß ich nicht.
Weil sie das Gefühl haben, sie können nicht einfach das Geld nehmen und sofort wegrennen sozusagen.
Naja, weil man auch nicht gleich so, also ja, wenn ich jetzt reingehen könnte und sagen könnte, ja, gib mir mal 200 und dann gibst du mir die, dann würde ich auf gar keinen Fall hier noch ewig bleiben und so. Aber es ist ja immer so, dass man dann erst, also ich habe das schon mal gemacht und habe gesagt, hast du mal Geld und dann, ja, du kommst hier an und gleich wegen Geld und wie geht's denn überhaupt und ich bin deine Frau und naja, das ist blöde Quatsch halt.
Und also vielleicht... Ist ja dann, also ne, wenn ich jetzt als Therapeut gucke ja dann immer so nach Situationen und überlege, sind es Situationen, wenn die so belastend sind, muss man sich in diese Situation begeben? Also warum trennen Sie sich nicht von Ihrer Frau?
Naja, weil ich sie liebe, weil sie meine Frau ist.
Aber also es klingt jetzt nicht so, als hätten Sie viele... positive Erlebnisse mit ihrer Frau, was ja nicht immer sein muss. Ne? Jede Beziehung hat ihr Auf und Ab. Aber so grundsätzlich, also die Wortwahl, auch die sie ihrer Frau gegenüber vorhin am Anfang unseres Gesprächs benutzte, ist ja schon...
Aber stellen Sie mal vor,
ja?
Aber stellen Sie mal vor, Sie hätten jemanden, der Sie so wahnsinnig macht den lieben langen Tag. Das hat ja nicht, das ist ja, man muss doch mal auf seinen Ärger loswerden. Und das ist ja nun mal, sie ist ja nun mal wirklich eine strunzend dämliche Schlampe. Das ist ja nun mal so.
Dann nochmal die Frage, warum suchen Sie sich denn nicht eine Partnerin, die vielleicht besser passt? Oder nehmen einfach ein bisschen Abstand mal zu der Situation? Weil man merkt, ja, ganz gesagt, man merkt auch so an ihrer Körpersprache und auch in der Wortwahl, dass sie da ganz viel Aggression und so über Jahre hinweg auch so eingeschliffene Verhaltensmuster und Denkmuster und so Verhaltensmuster. Und da bin ich natürlich als Therapeut immer, werde ich immer hellhörig und überlegen natürlich, wie man diese Muster aufbrechen kann. Und also Ehe ist natürlich, ne, zwischenmenschliche Beziehungen sind ganz komplex. Und da kann ich jetzt auch, ne, wir reden jetzt seit 38, 36 Minuten und da will ich auch nicht so tun, als wüsste ich da schon alles genau Bescheid, aber wenn man jetzt seinen Ehepartner als grundsätzlich, wie haben sie es noch genannt, dämlich oder so.
Eine dumme Schlampe, eine grundsätzlich arglistig böse, dumme Schlampe. Nee, eine grundsätzlich dumme Schlampe, ja.
Wenn sie es grundsätzlich ist,
was... Unfähig
was,
auch.
Ja, die genauen Sachen sind ja egal, was... Was hält sie halt da? Ne? Also sie, wenn sie das so aufregt, dann können sie doch auch Abstand davon nehmen. Sie sind doch nicht verpflichtet.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja nicht umsonst geheiratet.
Sondern?
Ist ja auch Liebe da und wir verstehen uns. Es gibt ja auch Momente, in denen wir uns wirklich gut verstehen.
Hm. Weil wie sehen diese Momente dann aus? Was machen sie dann? Oder was, wodurch zeichnet sich...
Wir können zum Beispiel Moorhund spielen.
Ja.
Wir spielen manchmal Moorhund, so abwechselnd.
Hm. Okay.
Also dann verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Oder wenn ich zum Beispiel Fußball schaue und sie, sagen wir mal, sie kocht nebenbei oder so.
Mhm.
Also wenn sie dann jetzt nicht sich wieder wie so ein Arschloch benimmt die ganze Zeit und alles verkehrt macht, dann geht das ja auch.
Also sie sind schon ganz schön.
Ist ja auch nicht so, dass sie leicht, außer ist ja auch nicht so, dass sie leicht an die Decke geht. Da muss man sich ja schon wirklich Mühe geben. Also wie die vorhergegangenen Beispiele. Und das ist ja nicht alles. Ist ja bei weitem nicht alles. Das zieht sich ja so durch den Tag.
Aber sie sind schon, klar,
sie auch. Ich meine,
sie sind schon ganz schön streng auch so. Ne? Würden Sie sich selber als streng bezeichnen?
Ja, finde ich gar nicht. Ich finde, das gehört sich einfach nicht, dass man sich in bestimmten Momenten so scheiße benimmt.
Ja, aber jetzt zum Beispiel, also ne, ich spiegel Ihnen nur ein bisschen so, was ich so jetzt raushöre. Jetzt die Tatsache, dass jemand nicht auf dem Millimeter genau eine Türspalt schließt, ist jetzt nicht so eine Situation, wo jeder alltäglich darüber Bescheid weiß, ah ja, ich mache die Tür immer so und so 4 Millimeter auf und zu und so. Sondern es ist ja schon was, was ziemlich speziell so auf Sie zupasst, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten kann, sollte, dürfte, dass eine andere Person
das ist doch abgesprochen.
Alles richtig macht. Also nur so als, ne, ich will auch mal Ihnen die andere Seite
aufzeigen. Aber das ist doch so abgesprochen zwischen uns.
Naja, aber das ist ja, also
sie weiß es ja, ist ja nicht so, dass sie, wenn sie es jetzt nicht wüsste, wenn sie es nicht besser wüsste.
Aber Sie machen doch bestimmt auch mal einen Fehler, oder?
Ja, ein Fehler, was sind jetzt Fehler?
Na zum Beispiel, wenn Sie kommen ja zum Beispiel, wie Sie es selber gesagt haben, auch mal ab und zu Ihrer Frau und wollen einfach nur Geld und am liebsten gleich wieder weg. Das ist ja nun auch nicht die feine englische Art, oder? So?
Naja, ist aber besser, als so zu tun, als wenn man irgendwie Interesse hat, sich zu unterhalten oder irgendjemand, also jemand vorzuspielen, in dem Falle seiner eigenen Frau.
Na, auf jeden Fall, na klar. Also wenn Ihre Frau damit einverstanden wäre, dass sie das so
kurz... Na, ist ja eben nicht, sie nervt ja halt.
Ja, aber das ist ja dann, also Sie kriegen ja was dafür, ne? Also das ist ja dann sozusagen das, was Sie machen müssen.
Klar, klar.
Dann gehört das halt dazu, ne? Also Sie können ja jederzeit, haben Sie ja die Wahl, das Geld nicht zu nehmen.
Ja, aber ich brauche ja das Geld, das ist ja die Scheiße. Wenn Sie jetzt, sag mal, ich sage angenommen, sie hätte kein Geld, dann wäre ich natürlich auch nicht bei ihr.
Und wenn ich fragen darf, wofür brauchen Sie das Geld so nötig?
Naja, für alles Mögliche, Tabak.
Aber da kriegen Sie nicht vom Staat Ihre Grundsicherung?
Ach, ich hab doch, es ist doch, wie gesagt, ich komme ja kaum noch in den Schlaf und ärgere mich auch nur den ganzen Tag und hab hier und da bestimmte Probleme und ist es einfach für mich unmöglich, da jetzt irgendwelche Bestrebungen da wegen Arbeit und so anzugehen.
Nee, aber also in Deutschland
kann
ist man
momentan,
ja...
Das kann er doch psychisch momentan gar nicht.
Nee, ist ja klar. In Deutschland ist ja aber so eine Grundsicherung steht ja jedem zu, egal in welcher Situation.
Ja, die ist zu wenig. Schulden. Um das ganz kurz zu machen, die ist zu wenig.
Aber die kriegen Sie.
Ja, ja klar kriegt die.
Okay. Und dann brauchen Sie darüber hinaus aber noch Geld für Tabak. Was sind noch so feste Ausgaben, die Sie so haben?
Ja, Spielothek.
Mhm.
Zu Hause am Computer habe ich ja auch, will ich auch mal ein Spiel zocken oder so. Ich zocke halt recht gerne. Ja, so für den Alltag, so für sag mal, für die ein oder anderen Artikel, die man sich nicht als Harzer oder so nicht leisten kann. Ne?
Und Spielo, wie Sie sagen, da, wie oft sind Sie da in der Spielothek? Das nehme ich an, ist so Automaten, so Merkur Disk 2 und so ist mir da ein Begriff.
Ja. Automaten, ja, wie oft bin ich da? sagen wir mal, zweimal am Tag.
Ein-, zweimal am Tag? Mehrmals ja. am Tag, okay.
Also kommt, ja, kommt auf die Kohle an, ne? Kommt drauf an, wie viel Geld ich hab, ne? Das ist ja noch nicht so, dass das immer fließt, aber ansonsten jeden Tag, ja.
Ja, da braucht man natürlich dann, stecken sie dann sicherlich einen Haiermann nach dem anderen in das Gerät, ne? Da ist natürlich dann auch schnell Schluss, ja.
Naja, aber das ist ja jetzt nicht so. Also ich helfe meiner Frau natürlich auch. Die hat ja auch Hilfe manchmal und da helfe ich ihr auch natürlich.
Ja, was war so das Letzte, was sie ihr geholfen haben?
Na, meine Frau sitzt im Rollstuhl zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich ihr vor kurzem also ins Wohnzimmer reingeholfen, zum Sofa hin. Mhm.
Wo sie auch schläft, wie sie meint. Sie schläft dann, sie helfen ihr dann zum Sofa rüber, zum Schlafen zum Beispiel.
Ja, oder sagen wir mal, wenn sie jetzt, wenn ihr was runtergefallen ist oder so, dann
heben sie da schon mal was auf.
Ja. Mhm.
Ja, das ist doch schon mal, ist doch nett.
Naja, wie gesagt, ich bin ja kein Unmensch. Ist ja jetzt nicht so, dass ich.
Okay, und dann kommen wir noch mal ganz zum Anfang zurück. Was für Wünsche, was für Erwartungen haben Sie denn an die Therapie jetzt, wenn Sie jetzt sich Hilfe geholt haben?
Ja, mein Kumpel meinte, ich bin, wie gesagt, dieses Nazi-Ding da, Narzisst oder wie. Mhm. Und dass ich da unbedingt mehr Hilfe suchen soll. Und das ist jetzt quasi, also der Versuch für mich, da irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, also ein bisschen ruhiger zu werden, so ein bisschen nicht mehr so auszuflippen vielleicht oder so.
Aber Sie meinen, Sie sind jetzt hier, weil Ihr Bekannter Ihnen das empfohlen hat, aber Sie an sich sehen Sie keine Notwendigkeit dafür, oder?
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Weil das ist natürlich klar, ne? Also ich bin zwar, also ich bin der Therapeut und ich kann Ihnen durchaus, wie soll man sagen, so Verhaltensanstöße geben oder also auf jeden Fall viel Psychoedukation, ne? Also so viel sich selber kennenlernen und wissen, wie an sich der menschliche
Geist funktioniert. Ja, das braucht alles nicht. Also ich kenne mich schon ganz gut.
Genau, vielleicht lassen Sie mich ganz kurz noch zu Ende reden. Und das heißt aber nicht, dass das wie eine Tablette so einfach funktioniert, ne? Sondern die Arbeit, und das ist wirklich harte Arbeit und die Arbeit, die lange dauert, wenn man sich verändern will, diese Arbeit, die müssen Sie dann leisten. Ne? Und das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich hochmotiviert ist, was zu verändern und dass man also natürlich muss man überhaupt erstmal sehen, dass was
verändert wird. Wie oft muss ich denn hierher kommen dafür? Weil das ist folgendermaßen, also was ich jetzt nicht erzählt habe, ist, dass vielleicht soll ich das nochmal schnell erzählen, dass ich, also meine dämliche Scheißfrau so bescheuert ist und mich immer in den Wahnsinn treibt, habe ich halt letztens, habe ich sie mal vermöbelt und ist zur Polizei gegangen und da musste ich auch wieder vor Gericht und dann meinte der Richter, wenn ich mir jetzt Hilfe hole dann, und vorweisen kann, dass ich irgendwie mir Hilfe geholt habe, dann würde ich um eine Haftstrafe rumkommen.
Ach so, das ist Ihre Motivation. Haben Sie da auch so einen Zettel vom Gericht bekommen, wo ich dann unterschreiben muss?
Ja, kann sein.
Haben Sie den dabei?
Ja.
Darf ich den mal sehen, bitte?
Ja.
Weil das natürlich muss dann ganz anders abgerechnet werden, das ist ja klar. Ne? Mhm. Ah ja.
Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie die ganze.
Ja. Ah, schwere Körperverletzung, ja. Ja, das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte, ne? Dann, weil das ist halt so Kriminal. Geschichten, die mache ich nicht, aber ich kann Ihnen meinen Kollegen auf jeden Fall empfehlen.
Oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
Der beschäftigt sich damit, weil Also dann braucht man spezielle Ausbildung und so. Man muss dann so Stunden Supervision
vor. Ich gehe jetzt aber nicht woanders hin. Ich bin jetzt bei Ihnen. Kann jetzt hier oder nicht?
Na, wir können auf jeden Fall. Sie können auch gerne nochmal wiederkommen und wir können uns gerne nochmal so unterhalten. Aber eine Therapie können Sie bei mir nicht anfangen. Na, das wäre, also ich kann Ihnen zum Beispiel diese Unterschrift da gar nicht leisten, weil ich gar nicht befugt bin.
Wie lange sitzen wir jetzt hier?
Lassen Sie mich kurz schauen. 46 Minuten.
46 Minuten. Mhm. Ich sitze hier 46 Minuten rum und Sie erklären mir, dass ich dann hier meine Therapie nicht machen kann, nachdem Sie mich ausgehorcht haben, ich meine ganze scheiß Lebensgeschichte erzählt habe.
Na, Sie haben ja jetzt gerade vor ein paar Sekunden erst erzählt, dass Sie eigentlich nicht aufs freien Stücken, sondern auf richterliche Anweisung hier sind.
Das ist ein kleines Detail, ist eine kleine Seiteninfo, aus der Sie jetzt einen riesen Elefanten machen. Deswegen kann ich jetzt keine Therapie hier machen.
Nicht
jetzt,
bei mir.
Deswegen diskriminieren Sie mich jetzt hier, oder wie? Aus welchem Recht denn? Was denken Sie, wer Sie sind?
Nee, das hat nichts mit Recht zu tun, sondern ich bin nicht befugt, in diese
Unterschrift zu leisten. Ich kotze sowieso schon lange an. Ich kotze schon, wie ich hier reingekommen bin. Ihr komischer, ihr arroganter Scheißblick, Ihre Scheißfresse würde ich am liebsten einschlagen, sage ich Ihnen mal ganz ehrlich so. Ich habe ja halt gehofft, dass wir beide auf den Nenner kommen, dass Sie mir einen Schriebsel geben, dass ich hier war und Sie dann irgendwie vor Gericht vorzeigen kann. Mhm. Aber anscheinend haben wir hier ein kleines Problemchen und ein kleines kommunikatives Problemchen, ne, wie Sie sagen würden, oder?
Das Problem.
Oder warum grinsen Sie so bescheuert? Sehen Sie so bescheuert aus oder was? Bin ich ja verfickter Clown oder was?
Das Problem ist, dass Sie nicht.
Nee, das interessiert mich hier. Alles ein Scheiß.
Ja.
Halt deine Scheißfresse. Schreib den Zettel.
Nee, den kann ich nicht unterschreiben. Sie können.
Schreib den Scheißzettel aus hier.
Ja, hier, na, ich kann irgendwas darauf schreiben, bitte schön hier.
Mhm. Komm her. Komm. Hier, nimm den Scheißzettel.
Ja,
ich
ja.
Da.
Ah, da also müssen wir auch nicht den Arm
drehen. Schreib darauf, dass ich normal bin.
Was soll ich schreiben, sagen Sie?
Schreib in deiner scheiß Arztsprache, weil sie sagen, was ihr für eine Scheiße da schreibt. Schreib, dass ihr...
Ich schreib doch.
Steht schief auf Ihrem
Schreibtisch. Bitte Sie, meine Praxis zu verlassen.
Das Bild hängt schief an Ihrem Schreibtisch, steht schief auf Ihrem Schreibtisch.
Schwester Melanie, rufen Sie die Polizei. Schwester Melanie, sofort die Polizei rufen.
Ich räume mir den ganzen scheiß Schreibtisch ab, wenn ihr jetzt hier nicht den verdreckten Zettel ausfüllt.
Ich habe alles ausgefüllt, wie Sie es gewollt haben. Hier, meine Unterschrift wird Ihnen nichts bringen, aber da steht alles. Wiedersehen. Die Polizei wird jetzt hier gleich sich einfinden, wenn sie da...
Maul.
Ja.
Halt die Fresse. Schönen Tag.